Hallo und herzlich willkommen zu diesem Podcast Nummer 38 vom 1. November 2022 im Podcastkanal von Ralf Stumpf Seminare aus Berlin. Dieser Podcast erscheint jeden Dienstag auf der Seite www.ralfstumpf.de/podcast und auf allen üblichen Podcastkanälen. Wir haben auf der Seite auch angemerkt, wo du den Podcast runterladen kannst und wie du ihn in einem schnelleren oder langsameren Tempo hören kannst. An jedem zweiten Dienstag im Monat erscheint dieser Podcast auch im Podcast-Kanal von Landsiedel NLP Training. Heute gibt es einen Podcast zum Making of der Newsletter-Reihe über Beziehungen. Ja, ich schreibe im Augenblick eine Newsletter-Reihe über glückliche Beziehungen. Die trägt den Titel Glückliche Beziehungen trotz NLP. Und damit habe ich gestochen ins, na, das war kein Wespennest, das war eher ein Schmetterlingsnest. Jedenfalls, es flattert. Es gibt viel Feedback, viele Kommentare auf Edomanto. Ich könnte jetzt zu jedem Einzelnen was schreiben, aber ich dachte mir, nein, ich mache dazu einen Podcast, wo ich diese ganzen Kommentare sozusagen auf einmal beantworte und noch einiges Allgemeines dazu sage. Es geht also ums Making-of, es geht um Modeling, es geht um Sex, aber das kommt ein bisschen später, damit du dranbleibst. Es geht um Lernen, es geht um Lehren. Wir gucken mal, wo uns der Gedankenfluss hintreibt. Ich beginne mal diese ganze Reise damit, weil es ist ja auch ein Making-of, dir zu erklären, wie so ein Newsletter, wie so eine Newsletter-Serie eigentlich entsteht. Also ich komme dann auf die Idee, ja, ich könnte ja mal was schreiben über glückliche Beziehungen. Ich habe davon zwar jetzt nicht so die Ahnung, dass ich sagen würde, ich bin Deutschlands Beziehungscoach, das überlasse ich anderen. Aber ich weiß nicht, ob die, die behaupten, dass sie davon Ahnung haben, so hilfreiche Tipps geben. Das erinnert mich ein bisschen an eine Geschichte, die ich mal erlebt habe, als ich einem Mentor, den ich hatte, aus dem Businessbereich verschiedene Themen vorgeschlagen habe, worüber ich Seminare geben könnte im Businessbereich. Und ich hatte mir die wildesten Themen ausgedacht, die es noch nie gab vorher. Und dann guckte er sich diese Themen an und fragte mich, warum machen Sie nicht Zeitmanagement? Und dann meinte ich zu ihm, ja, weil das alle machen. Da meinte er zu mir, na und, kennen Sie einen, wo es funktioniert? Und ein bisschen so geht es mir bei dem Beziehungsthema. Da gibt es viel Input dazu. Da gibt es Bücher, da gibt es Seminare, da gibt es Videos, Audios, da gibt es so viel Angebot. Und wenn ich mich dann umgucke, wir haben fast 50% Singles. Wir haben in Berlin, haben wir glaube ich 50% Singles in der NLP-Ausbildung in der Jablonski-Straße und auf Zoom haben wir, glaube ich, über 50% Singles, wenn ich mich umgucke, auch im Kollegenkreis. Also es sieht auf den ersten Blick nicht so aus, als ob NLP jetzt so unglaublich förderlich wäre für gute Beziehungen. Und das ist doch erstaunlich, weil NLPler können doch alles. Und es ist umso erstaunlicher, als es ja in diesem Bereich nicht an guten Tipps mangelt. Also ich meine, du brauchst nur 3 Minuten Internetrecherche, dann bekommst du ganz viele Tipps, wie du angeblich eine glückliche Beziehung aufbauen und führen kannst. Allein, wenn ich es aufs Ergebnis sehe, oder wie es bei Wilhelm Busch heißt, wenn ich auf das Ende sehe, es sieht nicht so aus, als würden die Tipps funktionieren. Und an dieser Stelle erwacht dann doch mein Modeling-Ehrgeiz. Und ich frage mich, wie kann man dem Thema mit Modeling zu Leibe rücken? Und die Antwort ist natürlich ganz einfach, indem ich zum einen glückliche Pärchen suche und die modelliere, wie macht ihr es eigentlich? Wobei ich da sagen muss, da ist die Suche schwer, weil ich weiß ja nicht, wie viele glückliche Pärchen du so in deiner Umgebung kennst. Also ich sage jetzt mal Pärchen, die vielleicht länger als ein halbes Jahr bis Jahr zusammen sind, also die vielleicht ein paar Jahre geschafft haben und wo man sagt, oh ja, die, von denen kann man lernen. Also kann man das modellieren. Man kann aber natürlich auch, und das ist mindestens genauso vielversprechend, ein Problemmodelling machen, indem wir einfach gucken, wie macht man es denn, keine glückliche Beziehung zu führen. Und wenn wir dann die Problemstrategie beschreiben, dann braucht man sich ja nur umkehren und hat schon mal eine ganz hohe Chance, dass das vielleicht dann anders läuft. Also ein bisschen dazu, wie da so meine Hintergedanken sind. Dazu geht es heute in diesem Podcast, das wollte ich schon sagen, Newsletter, weil, naja, das ist, wenn die beiden Sachen zusammenfließen, Newsletter und Podcast. Aber erstmal ein bisschen zu meiner Geschichte. Also ich bin ja nun Erkenntnistyp und das ist Gnade und Schicksal und Fluch gleichermaßen. Der Fluch war es vielleicht eher ein bisschen für andere Leute in meiner Kindheit und Jugend. Wenn ich mit der Geschichte mal anfange in meiner Schulzeit. Nun ist es ja so, als Erkenntnistyp hat man ja häufig eine gewisse Begabung vom Leben mitbekommen, die es einem in der Schule, bei dem, was es da zu lernen gilt, ein bisschen leichter macht. Und drum weicht das, was man im Großen und Ganzen einen ausreichend guten Schüler nennt. Ich war aber auch faul. Das geht oft Hand in Hand bei Erkenntnistypen. Und bockig. Auch das kommt oft bei Erkenntnistypen vor, dass die halt, nachdem sie eben selbst in der Persönlichkeit so frühstark sind, so halbstark, frühstark, wie auch immer, sind das oft die Leute, wo man sagen kann, versuch gar nicht erst sie zu ändern, weil ihr werdet beide nicht viel Spaß daran haben. Jedenfalls, ich war bockig, ausreichend gut, intelligent und von daher nicht nur angenehm. Und da kam es halt vor, dass wenn irgend so ein Lehrer sagte, mach das, und dann meinte ich halt, ich bin dazu nicht motiviert, was die Wahrheit war. Ja, dann meinte halt, mach mal so ein Lehrer, dann sei motiviert, dann raff dich auf, motivier dich, treib dich an. Und dann war meine Frage, sehr gerne, wie geht das? Also, ich bin sehr früh den Leuten begegnet mit dieser Wie-Frage. Ich hatte sehr früh diesen NLP-Glaubenssatz schon in mir, obwohl ich da NLP noch gar nicht kannte, dass man grundsätzlich alles lernen kann. Und ich war irgendwie davon überzeugt, dass man vor allem auch die Sachen lernen kann, die man angeblich nicht lernen kann. Zum Beispiel motiviert sein. Und jetzt ist es halt so, wenn einem da so in der Schule so ein Lehrer sagt, sei motiviert, und meine Antwort wäre sehr gern, zeigen Sie mir doch bitte, wie das geht. Du kannst dir denken, wie die Reaktion war. Es brachte mir nicht unbedingt viel freundliches Feedback. Und die Frage ist, warum eigentlich nicht? Also, angenommen, mir hätte ein Lehrer gesagt, mach das Licht an, und ich hätte dem gesagt, mache ich gerne, wenn Sie mir zeigen, wie das geht. Und dann hätte mir der Lehrer gesagt, guck mal, schau her, hier ist der Lichtschalter, da drückst du hier drauf, dann brennt das Licht. Hätte ich gesagt, oh, danke schön, ab jetzt kann ich's. Da merkst du den Unterschied. Das heißt, wenn der mir sagt, sei motiviert, und ich sage, würde ich gerne, wenn Sie mir zeigen, wie es geht. Er kann es mir aber nicht zeigen, weil er entweder, das wäre das Schlimmste, selbst auch nicht motiviert ist, oder aber, vielleicht sogar auf eine andere Art noch schlimmer, er ist motiviert, aber er hat keine Ahnung, was er da eigentlich macht. Das heißt, er kann es nicht lehren. Du merkst, wir nähern uns schon mit großen Schritten dem Thema Modeling. Das heißt, ich habe, gerade weil ich immer schon so lernbereit war und der Meinung war, dass ich im Grunde alles lernen kann, bin ich halt so auf die Welt zu und habe den Leuten gesagt, bring mir das bei. Ich halte das für normal bei Kindern und Jugendlichen, dass wenn die was nicht können, also bei kleinen, gesunden, vernünftigen Kindern, wenn du denen irgendwie sagst, nach dem Motto, kannst du schon bis 50 zählen, und dann sagt das kleine Kind, nein, kann ich nicht, und dann sagt es ganz oft, bring mir das bei. Das heißt, Kinder gehen natürlich auf die Welt mit einem Blick, gerade auch gegenüber den Erwachsenen, denen die es können, so nach dem Motto, ja, bring mir das bei. Hallo, ich bin ein Kind. Woher soll ich das können? Bring mir das bei. Ja, das war so mein Blick auf die Welt. Bring mir das bei. Die meisten konnten nicht. Das Dumme war, dass es einige konnten. Dadurch merkt man halt den Unterschied. Ich meine, wenn es jetzt kein einziger gekonnt hätte, hätte ich mich ja vielleicht irgendwann damit abgefunden, dass es halt niemand kann. Aber es gab an der Schule und vor allem später an der Hochschule gab es halt dann doch einige, die hatten es drauf, die konnten lehren. Und gerade verglichen mit denen, die es konnten, fiel es umso mehr auf, wie die anderen sich angestellt haben, die es nicht konnten. Aus der Zeit stammt der Spruch, den habe ich als Student kennengelernt, wer es kann, macht's, wer es nicht kann, lehrt's. Es war wirklich schlimm. Also ich habe dann später Musik studiert und im Musikstudium Also die Professoren dort, die Dozenten, die Lehrer, das waren durch die Bank hervorragende Musiker, das waren Virtuosen, das waren Künstler. Es war bei denen insgesamt ein Vergnügen, die auf der Bühne zu erleben. Aber, ach, die meisten konnten das, was sie da konnten, die konnten es nicht lehren. Die wussten zum Teil einfach auch gar nicht, was sie machen. Aus dieser Zeit stammt von einem der Professoren, der hat zu mir gesagt, sie müssen es im Urin haben. Also ich meine, hallo, das waren Sätze, die tauchten da auf an der Hochschule. Schlimm. Und auch da gab es ein, zwei Leute, sehr geprägt hat mich damals meine Klavierlehrerin Heidrun Holtmann, bei der hatte ich nur 2 Semester, aber diese 2 Semester haben wirklich mein Leben verändert, weil diese Frau, die konnte nicht nur Klavier spielen, fantastisch, die konnte auch lehren. Und ich hatte halt vorher auch schon als Jugendlicher noch in der Schulzeit ein paar Leute am Instrument gehabt, auch da eine Klavierlehrerin, wo ich das so erstaunlich fand, wenn du mal gute Lehrer erlebst, da bekommst du oft Tipps, wo du wirklich weißt, da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Also ich meine, ein Tipp, den man gut weitergeben kann, jetzt aus dem Gesangsunterricht, dass du einen hohen Ton tief denken musst. Weil wir reden von hohen und tiefen Tönen, was eine sehr merkwürdige Metapher ist, weil es ist physikalisch durch eigentlich nichts gerechtfertigt. Man könnte von schnellen und langsamen Tönen reden, weil beim hohen Ton schwingt die Frequenz schneller. Wir reden aber von hohen und tiefen Tönen. Das führt dazu, dass die meisten Leute bei hohen Tönen nach oben denken. Wenn du jetzt beim Singen nach oben denkst, guckst du auch nach oben. Wenn du nach oben guckst, bringst du deinen Hals, Nacken, Kehlkopf in eine Position, wo du einen hohen Ton leider Gottes schwerer kriegst, als wenn du nach unten guckst. Und deswegen ist ein Tipp bei hohen Tönen, denk sie tief. Und das ist jetzt sowas, ja, da wäre man nicht selber drauf gekommen. Ne? Also da könnte man jetzt lange drüber nachdenken und vor sich hin tüfteln, aber dass man mal zufällig drauf kommt, einen hohen Ton tief zu denken, ist erstaunlich. Und ich habe mehr so Sachen kennengelernt in der Musik und auch bestimmte Tricks in Mathematik, bestimmte Hinweise im Deutschunterricht. Also einfach, ich habe es geliebt, solche Tipps und Tricks und Abkürzungen, Eselsbrücken und sonstige Sachen, wo du merkst, da brauchst du jetzt einfach einen guten Lehrer, der dir was beibringt. Das heißt, ich wurde früh süchtig nicht nur nach Lernen, das ist ohnehin eine Sucht, die mich mein Leben lang begleitet, sondern auch nach guten Lehrern. Nun ist es so, die Sucht zu lernen kann man sich ja relativ leicht selbst befriedigen, weil ich meine, die Welt ist voller spannender Inhalte und gerade heutzutage, das ganze Internet ist voll mit Texten, mit Videos, mit Audios. Bücher sind so leicht zu kriegen wie nie zuvor. Es ist ein Paradies für Menschen, die gerne lernen. Ja, das mit dem Lehren ist ein bisschen schwieriger. Drum, wir kommen gleich drauf, bin ich dann extrem froh, dass ich irgendwann auf NLP gekommen bin. Also, wie kommt das eigentlich? Ich meine, wie kommt das, dass das Lehren so schwerfällt? Also wir Menschen als Tiere, die wir ja auch sind im Rahmen der Evolution, zeichnen uns ja dadurch aus, dass wir so gut lernen können, wie vermutlich keine andere Spezies. Also Menschenaffen vielleicht, ein bisschen Delfine, Ratten, ja. Aber so, wenn man sich mal so umguckt, gibt es wahrscheinlich kein anderes Tier auf diesem Planeten, was so gut lernen kann, wie wir lernen. Nicht lehren. Das ist ein ganz wichtiger Unterschied. Also lernen kann jeder Mensch von Natur aus ganz einfach, aber lehren, um Gottes Willen, ist das schrecklich. Es war ja auch über Jahrtausende oder über Jahrzehntausende nicht notwendig. Ich meine, in einer ursprünglichen Gesellschaft musst du den Kindern fast nichts beibringen. Die sind einfach dabei und gucken selber ab, weil, wie Manfred Spitzer immer so schön sagt, der beste Lehrer ist eingebaut. Das ist das Gehirn. Das Gehirn ist eine Lernmaschine. Das Gehirn hat ganz viele raffinierte Strukturen in sich, die dazu führen, dass du im Grunde automatisch lernst. Also das Gehirn betrachtet die Welt auf eine Art, dass der Stoff auf eine bestimmte Art aufbereitet wird. Es findet Muster in Mustern in Mustern. Es myelisiert nacheinander bestimmte Areale. Das heißt, das Lernen geschieht wirklich komplett von alleine. Es braucht keinen Lehrer. Es ist unnötig. Die meisten Lehrer, ich will nicht sagen stören nur, aber tragen jetzt auch nicht so viel dazu bei. Ich meine, guck mal, was Kinder lernen und guck mal, was dazu die Eltern wirklich beitragen. Also viele Eltern haben so den rührenden Glauben, dass sie ihrem Kind geholfen hätten, zum Beispiel laufen zu lernen. Wie kommen Sie denn darauf? Ich meine, wieso solltest du deinem Kind geholfen haben, laufen zu lernen? Die vielleicht dreimal Viertelstunde, die du da mit dem Kind irgendwie das an den Händen genommen hast und tapse, tapse, drei Schritte, sind überhaupt nichts verglichen mit den Hunderten von Stunden, die das Kind das alleine übt. Und außerdem, wenn du glaubst, du hast dem Kind das Laufen beigebracht, dann frage ich mich, warum hat es gelernt, Köpfchen zu heben oder sich zu rollen oder zu robben oder zu krabbeln, obwohl ich glaube, die wenigsten Eltern bringen ihrem Kind das Krabbeln bei. Oder bist du da die Ausnahme gewesen oder deine Eltern? Also die Kinder lernen das von selber. Genauso das Sprechen. Ich meine, irgendwann können sie einfach sprechen. Und natürlich, am Anfang spricht man ihnen bestimmte Worte vor und später bringt man ihnen auch bei einigen Worten noch die Aussprache bei. Aber im Großen und Ganzen lernen das die Kinder einfach so. Also, wenn du mal genau guckst, was du, wenn du Kinder hast, deinem Kind eigentlich wirklich beibringst, musst du feststellen, 1%, 0,5%, ach, vielleicht 2%, aber ach, 90-95% lernen die einfach so von sich aus. Und ich liebe ja den Satz von Karl Valentin, der mal gesagt hat, man kann die Kinder noch so gut erziehen, irgendwann machen sie einem doch alles nach. Und das ist halt dieser eingebaute Lehrer, das Gehirn. Das heißt, wir lernen ganz von alleine, einfach durch Abgucken, durch Versuchen, Irrtum, durch Beobachten, durch Ausprobieren, durch Imitation und all diese Sachen. Da brauchst du überhaupt nichts für machen. Und das ging, wie gesagt, über Jahrtausende gut, über Jahrzehntausende gut. Und dann kam irgendwann einer auf die Schule zu erfinden. Das war ja auch noch nicht ein Problem, weil ursprünglich ist die Schule ja eigentlich nicht zum Lernen gedacht, sondern eine Erziehungsanstalt. Also es ist eine Einrichtung, wo Leute lernen sollen, in die Gesellschaft eingefügt zu werden. Und da ist Lernen im Grunde ein Vorwand. Aber so vor, ich würde mal sagen, 50 Jahren vielleicht, gab es ja die Wissensexplosion. Also plötzlich war das so, dass wir für unsere hochentwickelte Gesellschaft es notwendig war, dass die Leute, wenn sie aus der Schule kommen oder gerade aus dem Studium kommen, schon viel können müssen, viel wissen müssen, viel drauf haben müssen. Mehr als die meisten von sich aus gelernt hätten. Und in dem Augenblick stand Schule plötzlich vor dem Problem, etwas lehren zu müssen. Und wir haben das Problem bis heute nicht wirklich gelöst. Nun bin ich aber an der Stelle wirklich auf Seiten von Frau Birkenbiel, die sagt, bezogen auf die Evolution, ist das, was wir Schule nennen, ein paar Jahrzehnte alt. Das ist noch nicht mal ein Wimpernschlag im Rahmen der Evolution. Und Frau Birkenbiel meinte immer, keine Sorge, in 500 bis 1000 Jahren werden wir wunderbare Schulen haben. Wir werden wissen, wie Schule funktioniert, was im Rahmen der Evolution echt ein lächerlich kurzer Zeitrahmen ist. Aber schade halt, wenn du jetzt zufällig zur Schule gehen musst. Jedenfalls, ich wollte immer lernen. Und da kommt man zwangsweise irgendwann in Kontakt mit Leuten, die lehren, die Lehrer sind. Und ich habe immer schon gelitten unter schlechten Lehrern, sowohl an der Schule als auch an der Hochschule. Vor allem im Vergleich halt mit den guten Lehrern, die ich erlebt habe. Und dann bin ich einfach bockig genug, um zu sagen, wenn ich erlebe, dass man auch gut lehren kann, warum sollte ich mich dann mit schlechten Lehrern abfinden? Und als ich dann irgendwann NLP entdeckt habe, ich habe NLP erst entdeckt, weil ich mir Hilfe hoffte bei meinen eingebildeten oder echten persönlichen Problemen, dann irgendwann wollte ich NLP lernen, um mir selber zu helfen und durch die Beschäftigung mit NLP habe ich dann irgendwann gemerkt, hey, das eigentliche Versprechen des NLP ist ja Modeling, das ist ja Idee, jeder kann alles lernen und zwar souverän, autonom, selbstbestimmt. Das war für mich das große Versprechen des NLP. Das heißt, das große Versprechen des NLP war für mich, unabhängig zu sein von schlechten Lehrern. Weil ich hatte es ja im Musikstudium erlebt. Von den Dozenten waren ja fast alle Könner ihres Fachs. Also sie konnten ja das Instrument. Sie konnten es nur nicht lehren. Also war mir klar, Modelle finde ich leichter als Lehrer. Schon an der Schule war ja das Beispiel, was ich hier vorhin genannt habe. Der Lehrer, der zu mir gesagt hat, du bist nicht motiviert, du musst dich motivieren. Der war ja motiviert. Also er hatte es ja. Er konnte es ja nur nicht lehren. Das heißt, wenn du Modeling kannst, sieht die Welt ganz anders aus. Weil du findest in den meisten Themen, wir werden gleich merken, glückliche Beziehung ist vielleicht ein bisschen anders, aber du findest in den meisten Themen, findest du viel leichter Vorbilder, Leute, die es können, als Menschen, die es lehren können. Es gibt, muss ich fairerweise sagen, noch eine sehr spannende Zwischengruppe, so ein Graubereich. Das sind Leute, die es erstaunlicherweise lehren können, obwohl sie es selbst gar nicht so gut können. Auch die kannte ich aus der Musik. Und zwar, es gibt in der Musik zum Beispiel, wenn du in ganz hohe Kategorien kommst, gibt es Klavierlehrer, von denen man weiß, dass deren Schüler mit hoher Wahrscheinlichkeit Wettbewerbe gewinnen und später große Karrieren machen. Aber die Lehrer selber sind gar nicht so gut, aber sie können lehren. Das gibt es auch zum Teil im Sport, dass es sehr gute Trainer gibt, die selber in der Disziplin gar nicht so gut sind. Aber das sind, wie gesagt, so krasse Ausnahmen. Also so Ausnahmetalente, was das Lehren betrifft, dass das wirklich das sind. Das ist der berühmte schwarze Schwan. Im Großen und Ganzen findest du Leute, die es können und es nicht lehren können. Und einige wenige Menschen, Heidrun Holtmann gehörte dazu, die Klavierlehrerin, die ich erlebt habe, die konnte es und die konnte es lehren. Ja gut, dann gibt es noch die, die es nicht können und auch nicht lehren können, aber über die schweigen wir jetzt hier einfach. Also das ist so die Grundidee. Und dann ist natürlich klar, wenn man dem Ganzen mit Modeling auf den Leib rückt, ist der entscheidende Punkt natürlich am Ende die Evidenz. Das heißt, wenn jetzt da einer kommt und sagt, ich nehme mal ein ganz simples Beispiel, wenn einer kommt, ich bringe dir bei, wie du reich wirst, ich mache dich zum Millionär und ich habe da ein Programm und das dauert, ich zitiere mal Bodo Schäfer, 7 Jahre, in 7 Jahren die erste Million. Und einer lässt sich drauf ein, dann könnte man in dem Fall nach immerhin langen 7 Jahren, die Inflation ist auf deiner Seite, könnte man gucken, hat er die Million, hat er nicht die Million. Na gut, die 7 Jahre ist eine lange Zeit. Weil wenn einer sagt, ich bringe dir das irgendwas bei in einem Jahr, irgendwie Nichtrauchertraining, Abnehmtraining, glückliche Beziehungen, was auch immer, wenn du das und das tust und der Zeitrahmen, hinterher wirst du es können, dann hat man ja im Grunde eine Evidenz. Das heißt, ob das klappt mit dem Modeling, mit dem Lernen, mit dem Lehren, erkennst du ja, wenn der Zeitpunkt gekommen ist, daran, ob der Erfolg da ist oder nicht, denkst du. Weil in Wirklichkeit ist es anders, da gibt es nochmal einen Trick, weswegen gerade diejenigen, die doch nicht so genau wissen, was sie eigentlich tun, dann nochmal ein Hintertürchen eingebaut haben, aus dem sie entfleuchen können. Also die Frage war, die mich umgetrieben hat, wie ist das denn mit den Beziehungen? Ich habe das schon im Newsletter geschrieben, ich wiederhole es hier mal ganz kurz, falls du den Letter nicht gelesen hast. Falls du ihn noch lesen möchtest, gehst du einfach auf www.ralfstumpf.de/newsletter, abonnierst den Letter, bekommst dann eine Begrüßungs-E-Mail und darin den Link zum Newsletter-Archiv, den Hinweis, wie du ins Newsletter-Archiv reinkommst. Das ist der 275er. Das ist der erste Teil der Serie über glückliche Beziehungen. Und dann kannst du auf Edomanto gehen, unsere Kursplattform. Da findest du den im Archiv mit Stand heute 23 Kommentaren. Knapp die Hälfte der Kommentare ist von mir. Das sind nämlich Antworten auf andere Kommentare. Ich habe den Letter geschrieben an knapp 2000 Leute zum Thema glückliche Beziehungen trotz NLP mit der These, dass NLP vielleicht nicht so gut ist für Beziehungen. Daraufhin meldeten sich sofort, ich glaube 0,3% der Angeschriebenen zurück und meinten, ich habe aber eine gute Beziehung. Ist komisch, ne? Warum melden sich genau die zurück, bei denen es anders ist? Warum erheben die Einspruch? Naja, wie auch immer. Das Lustige ist, bis auf eine Ausnahme waren das alles Beziehungstyp Männer. Ja, da kommt schon mal ein Muster, Beziehungstyp Männer. Und alle meinten sie ungefähr dasselbe, nämlich, ja, Ralf, denk nicht so viel nach, folge einfach deinem Herzen. NLP ist viel zu rational, hier geht's aber ums Gefühl. Okay, das ist jetzt meine These, ne? Das ist eine steile These. Aber, und das ist vielleicht auch ein Grund, warum ich diese Serie geschrieben habe. Wenn ich gucke, wer da so vor mir sitzt, in den NLP-Trainings, in den Seminaren, die Teilnehmer und Teilnehmerinnen, von denen halt, wie gesagt, locker die Hälfte, vermutlich auch ein bisschen mehr Single sind. Einige überzeugt aus freiem Willen und mit großem Genuss, aber die allermeisten, wenn man genau hinhört, kommt dann sowas wie, ja, wenn der, die das Richtige kommt, dann wäre ich ja schon bereit. Und das heißt, die sind eigentlich nicht so aus ganz freiem Herzen Single. Die hätten dann doch lieber einen anderen Beziehungsstand. Und ich meine, du kannst sagen, was du willst, aber Menschen, die freiwillig in ihrer Freizeit zum NLP kommen und dafür auch noch Geld zahlen, das sind mit Sicherheit Leute, für die es normal ist, an sich zu arbeiten. Also das ist, kannst du mir nicht erzählen, dass sie nicht veränderungsbereit sind. Die sitzen im NLP-Seminar. Also würde ich mal behaupten, dass wenn die so ein Ziel haben wie eine glückliche Beziehung, dann sind die durchaus auch bereit, was dafür zu tun. Und wenn jetzt dann der Tipp kommt von Beziehungstyp-Männern und anderen Leuten, folge deinem Herzen, folge deiner Intuition, folge deinem Gefühl. Dann behaupte ich mal, die meisten von denen, die da sitzen, kennen den Tipp schon. Den haben die schon mal irgendwo gehört. Ich meine, du musst auch irgendwie unterm Stein leben, dass du, wenn du Single bist, diesen Tipp nicht schon mal irgendwo gehört hast. Folge deinem Herzen, folge deiner Intuition. Geh das nicht alles so rational an. Ja, dann haben sie versucht, ihrem Herzen zu folgen, haben sie versucht, ihrer Intuition zu folgen. Und sind weiterhin Single. Ja, aber du musst ja wirklich deiner Intuition folgen. Du musst wirklich deinem Gefühl folgen. Okay, dann strengen sie sich noch ein bisschen mehr an und hören das ganz auf zu denken und tun nur noch fühlen und bleiben Single. Ja, aber du musst mehr fühlen, noch mehr Herz. Weißt du, das Coole an dieser Strategie ist, wenn du sowas, Entschuldigung, ich formuliere es mal so rum, wischiwaschi-mäßig gesagt, wie folge deinem Herzen, dann wirst du eine glückliche Beziehung bekommen. Und jemand sagt, ich folge meinem Herzen und bekommt keine glückliche Beziehung, kannst du immer hinterher behaupten, ja, du bist dem Herzen ja nicht wirklich gefolgt. Du hast ja immer so getan, du warst ja viel zu kognitiv, viel zu verstandesmäßig, viel zu rational die Sachen angegangen. Und an dieser Stelle kommen wir zu dem Punkt, wo ich so ein kleines bisschen unwillig werde. Ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll. Ich will höflich bleiben und weiterhin gewählte Worte verwenden. Aber diese Stelle trifft mich natürlich ein bisschen an meiner NLP-Ehre. Weil, also, wir gehen mal kurz in die Psychografie, dann gibt es die drei Bereiche, Beziehungsbereich, Erkenntnisbereich, Handlungsbereich. Der Erkenntnisbereich ist natürlich verbunden mit Denken, mit Vernunft, mit Ratio, mit Verstand, mit all diesen Sachen. In diesem Bereich arbeitet NLP. Hat nie irgendjemand geleugnet. Das ist NLP, ist die Methode des Erkenntnisbereichs, okay? Jetzt, wenn Leute mit einem großen Herzen, mit ganz viel Beziehungsenergie, vielleicht schon systemisch ausgebildet, ihrem Herzen folgend zum NLP kommen, dann sind die mir herzlich willkommen, ich freue mich über die. Wenn die aber dann mit dem großen Herzen und intuitiv und Kontakt zu allen Quanten und Gefühlsschwingungen des Weltalls im NLP-Seminar sitzen und dann dort verkünden, ihr müsst eurem Herzen folgen, dann ist es für mich so ein bisschen wie, wenn überzeugte Fleischesser in veganen Kochkurs gehen und dort sagen, ihr müsst Fleisch essen. Wo ich mir denke, ja, Keto hat einiges für sich und ich finde ja auch okay, dass du jetzt hier der überzeugte Fleischesser bist, aber warum gehst du in einen veganen Kochkurs, um das zu verkünden? Also, ist ein bisschen so, wie wenn du in ein Klavierkonzert gehst und zwischendurch, hallo, Entschuldigung, das Ganze unterbrichst und dem Pianisten sagst, Entschuldigung, haben Sie mal überlegt, Bilder zu malen? Wo man sich denkt, hallo, das ist ein Klavierkonzert. Wir sind hier, weil jemand Klavier spielt. Und natürlich könnte der auch Bilder malen, aber nein, der spielt jetzt Klavier. Und wenn er Klavier spielt, kann er nicht währenddessen Bilder malen. Also es ist so ein bisschen widersinnig, ins NLP-Seminar zu gehen und dort für den Beziehungsbereich zu werben. Jetzt könnte man sich ja fragen, warum kommen die Leute überhaupt? Und die Antwort ist eigentlich aus der Psychografie-Perspektive ziemlich einfach. Naja, die kommen daher, weil sie halt Beziehungstypen sind und weil sie auf dem Weg persönlicher Entwicklung sind, weil sie irgendwie schon ganz genau spüren, intuitiv ihrem Herzen folgend, dass NLP und dieses rational verstandesmäßige genau das ist, was sie brauchen, um den nächsten Entwicklungsschritt zu machen. Oder anders gesagt, wenn diese Menschen mit ihrer intuitiv Verstandes, intuitiv emotionalen, esoterisch energetischen, gefühlvollen Art und Weise alles in ihrem Leben hundertprozentig zu ihrem Glück und Frieden lösen könnten, warum sollten sie dann ins NLP-Seminar kommen und das lernen? Also du merkst, worauf ich hinaus will. Ich will darauf hinaus, dass ich wirklich tief atmen muss und innerlich bis 20 zählen, Heuwägelchen. Wenn ich so das Gefühl habe, Leute fangen an zu werten zwischen, das ist die klassische Front, die da aufgemacht wird, zwischen Verstand und Gefühl. Ich bin nicht der Meinung, dass eins von beiden wertvoller als das andere ist. Ich bin nicht der Meinung, dass eins von beiden wichtiger als das andere ist. Ich bin nicht der Meinung, dass wir eines von beiden quasi als Diener des anderen sehen sollten, sondern ich bin der Meinung, dass beides, oder wenn man die ganze Psychografie aufmacht, alles drei, also die Qualität des Beziehungsbereichs, des Erkenntnisbereichs, des Handlungsbereichs, dass alles drei wichtig ist. Und die Menschen, die so ein bisschen durchblicken lassen, dass das mit diesem rational verstandesmäßig vernünftigen Denken, Analysierenden im NLP ja schon irgendwie ganz nett ist, aber doch nicht wirklich das, was wirklich zählt im Leben. Es ist ja bestenfalls das Zweit-, Dritt-, Viert-Wichtigste, also einfach der Verstand. Ist ein guter Diener des Herzens, sollte sich aber nicht zum Meister aufwerfen und so weiter und so fort. Ja, ich höre die Texte öfter. Aber denk dran, wenn wir Spiral Dynamics zugrunde legen, sobald du eine Hierarchie aufmachst und sagst, das eine ist besser als das andere, bist du noch sehr orange beeinflusst. Also das ist quasi ein Kennzeichen von Frühgrün. Beim Beginn der grünen Stufe lehnst du halt das Orange so ein bisschen ab. Ratio, hahaha. Da gibt es zum Teil ganz lustige Paradoxien. Zum Beispiel ist so, dass ganz viele von den Leuten, die da so sich aufmachen in das tiefe grüne Land hinein und davon also Intuition und Gefühl und ja, das kannst du nicht erklären, das ist rational nicht erfassbar, das ist mehr so intuitiv und so weiter. Und da gibt es sogar eine Studie aus Harvard, wo ich mir frage, ja und? Ich meine, du hast mir gerade erklärt, dass das wissenschaftliche Denken überholt ist und da sowieso nichts zu sagen hat. Und jetzt bringst du mir eine Studie. Warum ist die Studie dann wichtig? Ach, man würde sich halt so wünschen, dass einem die Eltern doch irgendwie akzeptieren, dass einem die Eltern doch sagen, dass man gut ist. Und die Eltern sind halt in dem Fall, ist halt die orange Stufe, da kommen wir her. Und dann macht man so Wertungen auf, die eigentlich putzig sind. Ich bringe mal ein krasses, aktuelle Metapher. Putin, Ukraine. Was wäre dir eigentlich im Augenblick lieber, dass Putin emotional agiert oder dass Putin rational agiert? Natürlich wäre es schön zu sagen, er folgt seinem Herzen, er ist voller Liebe, aber es gibt halt auch Ungute, es gibt sogar böse Emotionen. Also was wäre dir lieber? Oder angenommen, die Lufthansa käme jetzt mit einem neuen Angebot für das grüne Meme, für esoterische Flugpassagiere. Wir bieten jetzt Flugzeuge an, die intuitiv gewartet werden. Also statt Checkliste fühlt sich der Pilot einmal ein, oh, fühlt sich gut, ich habe das Gefühl, alles ist in Ordnung. Komm, wir fliegen, aber ich habe echt ein gutes Gefühl. Oder ein Chirurg, der intuitiv so nach Gefühl operiert. Oder vielleicht eine Bank, die demnächst irgendwelche Zinssätze und so weiter. Oder ein Richter, der das Gesetz so intuitiv auslegt. Ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus will. Es gibt eine ganze Reihe von Kontexten im Leben, da glaube ich, dass du im Zweifel die Ratio, ich weiß nicht, ob du sie bevorzugen wirst, aber ich glaube, du wirst sie zumindest gerne gleichwertig neben das Gefühl stellen. Also ich finde es ehrlich gesagt komplett albern, wenn wir da eine Hierarchie reinbringen und sagen, das eine ist besser, das andere ist schlechter. Es gibt allerdings eine Hierarchie, die entsteht zeitlich. Und zwar, wir sind ja nur gerade, ich bin wirklich der Meinung, am Ende des Zeitalters der Aufklärung. Das fing ja so an quasi mit der Renaissance, wurde dann immer mehr. Das heißt, irgendwann begannen die Leute, Vernunft und den Verstand zu entdecken. Und das Ganze ging jetzt vielleicht so grob gesagt 500 Jahre und ist eine einzige riesengroße Erfolgsgeschichte. Also das, was wir hier in unserer westlichen Kultur durch den Verstand, die Ratio, die Vernunft, die Aufklärung geschaffen haben, ist fantastisch. Und hat, wie alles, was man übertreibt, irgendwann zu Problemen geführt. Logisch, ganz logisch. Und vor allem, der Verstand hat sich selbst in Regionen vorgewagt, wo er plötzlich gemerkt hat, ups, da komme ich nicht mehr weiter. Ich würde sagen, in der letzten Zeit waren, also letzte Zeit jetzt geschichtlich gesehen, waren zwei Schocks oder Kränkungen, die den Verstand seine Grenze gezeigt haben. Das eine ist natürlich Sigmund Freud, der das Unbewusste entdeckt hat, die Innenwelt, die Psyche, wo man so mit rationalem Verstandesmäßig nicht in jeder Hinsicht weiterkommt. Und dann sozusagen den letzten Schubs gab dann die Quantenphysik, die Quantenmechanik, die da plötzlich mit Dingen kommt, wo der Verstand einfach aussetzt und sagt, das kann ja wohl nicht sein. Wobei die Quanten, also wenn du dich mal mit einem, ich hatte mal das Vergnügen im Leben, mich mit einem richtig echten Quantenphysiker zu unterhalten, die gruselt's ja, wenn man sie darauf anspricht, was so die Esoterik-Gemeinschaft alles mit Quanten so macht, weil die immer sagen, ey Leute, die Gesetze der Quantenphysik gelten nur im Mikrokosmos und im Makrokosmos gelten die nicht. Natürlich, auf atomarer Ebene besteht alle Materie überwiegend aus Zwischenraum. Aus atomarer Ebene müsste es eigentlich möglich sein, dass wir durch eine Wand durchgehen. Aber hey, viel Glück, wenn du es versuchst. Versuch mal, durch die Wand durchzugehen. Und dann wirst du merken, was auf einer Quantenebene eigentlich ganz logisch sein sollte, ist auf einer Makrokosmos-Ebene dann doch boing, doch nicht so gut. Also es bringt nichts, die Sachen gegeneinander antreten zu lassen. Mein Traum ist eine geistige Welt, in der sich Verstand und Gefühl und Seele das Ganze teilen und nicht darüber streiten, hey, wer ist jetzt hier der Boss, sondern die immer auf eine angenehme Art miteinander kooperieren und jeder kann sein. Ich meine, ich bringe immer das Beispiel mit Affe, Adler und Delfin. Und ein Delfin, der dem Affen sagt, wenn du vorankommen willst, musst du halt möglichst schnell und tief schwimmen, ja, der wird dem Affen halt nicht viel helfen. Und von daher, wenn glückliche Beziehungstyp-Männer, die in einer glücklichen Beziehung sind, sagen, du musst deinem Herzen folgen, deiner Intuition, deinem Gefühl, könnte sein, dass dieser Tipp für glückliche Beziehungstyp-Männer gilt, aber nicht für Erkenntnis- oder Handlungstyp-Männer oder vielleicht auch für bestimmte Arten von Frauen oder was weiß ich denn. Und vielleicht gilt der Tipp noch nicht mal für alle Beziehungstyp-Männer, weil das ist so ein bisschen, man nennt das Survivor's Bias, also den Erfolgsdenkfehler. Wenn jemand eine glückliche Beziehung hat, und das ist ja quasi ein harter Endpunkt, ich meine, das merkt man, der hat jetzt eine glückliche Beziehung. Und dann fragt man ihn, wie hast du es gemacht, eine glückliche Beziehung zu haben? Dann ist natürlich naheliegend, dass die Leute das sagen, was ihnen naheliegend ist. Also mal als Beispiel. Wenn jemand überwiegend in seiner Wahrnehmung, also so ein Beziehungstyp, man halt die Welt vom Herzen her angeht, von der Intuition, vom Gefühl. Und das ist sein Blick auf die Welt. Und dann kommt noch irgendeine kleine Zutat dazu, die ihm gar nicht so auffällt. Und damit kriegt er eine glückliche Beziehung. Glaubst du, der wird über die kleine Zutat reden? Nein, der spricht über den Hauptteil seiner Wahrnehmung. Modeling. Modeling ist die Idee, wir gucken uns die Muster an und suchen danach. Und jetzt könnte ein so Muster sein, da sagt jemand, er folgt seinem Herzen. Jetzt frage ich, wie geht denn das? Wie mache ich das denn? Ähnlich wie ich meine Lehrer in der Schule genervt habe mit der Frage, wie mache ich das, mich zu motivieren, frage ich dann den Beziehungstypen, wie folge ich denn bitte meinem Herzen? Ja, du musst aufhören zu denken. Haha, da freut sich der NLPler. Negationen setzen sich so leicht. Und wie höre ich denn auf zu denken? Ja, denk einfach nicht so viel. Wie mache ich denn das? Ja, fühl mehr. Wie mache ich denn das? Also, du musst einfach fühlen. Wie mache ich denn das? Hör auf, so dumm zu fragen. Oh, ich habe, falls ich das noch nicht fünfmal erwähnt habe, Musik studiert. Und nachdem ich Musik studiert habe und immer noch heute sehr gerne jeden Tag 1, 2, 3 Stunden am Klavier verbringe und spiele, habe ich, sorry, aber schon vor 30 Jahren diesen Konflikt zwischen Verstand und Emotion, zwischen Technik und Leidenschaft für mich geklärt. Weil, wenn du Musik studierst, wenn du Musik machst, gibt es zwei Arten von Unheil. Das eine sind Leute am Instrument, die nur Technik haben, aber kein Herz. Die spielen wie seelenlose Maschinen. Es ist schlimm, das anzuhören. Das andere sind Menschen, die bestehen nur aus Gefühl und Emotion und Leidenschaft. Und es fehlt ihnen die Technik, das auszudrücken. Soll ich dir was sagen? Das klingt schlimmer. Das klingt wesentlich schlimmer. Weil die spielen wie eine Maschine. Das kann man irgendwie noch nebenbei laufen lassen. Das kann man so als Hintergrundmusik, als Fahrstuhlmusik, das kann man sich irgendwie weghören. Das ist wie so angenehmes Hintergrundgeräusch. Aber diejenigen, die mit großer Leidenschaft, mit Gefühl, was aus dem Busen quillt, versuchen, was darzustellen, wo ihnen jede Technik dazu fehlt. Es ist einfach nur Fremdschämen im Quadrat. Das heißt, ich habe als Musiker gelernt, dass dieses ganze Werten zwischen Verstand und Gefühl, zwischen Technik und Leidenschaft, einen kein Millimeter weiterbringt. Wir brauchen beides. Wir brauchen die Kombination von beiden. Und es bringt wirklich nichts zu sagen, ja, aber das eine ist doch ein bisschen wichtiger als das andere. Wir brauchen beides zusammengenommen. Und üben muss man auch noch als Musiker, da kommt der Handlungsbereich mit rein. Was ich als Musiker auch gelernt habe, ist natürlich, dass es auch für sowas wie Gefühl und Emotionen, ich will nicht sagen Technik, aber natürlich Methoden gibt. Also ich habe mich ja auch genug beschäftigt mit Schauspiel. Das ist naheliegend, wenn ich am Klavier sitze und ich will ein Musikstück spielen und es gibt dann vielleicht in einem Musikstück mehrere Sätze und ein Satz ist fröhlich und ein Satz ist traurig. Und ich bin aber jetzt gerade nicht fröhlich und traurig. Ja, da muss ich aber fröhlich und traurig sein. Das heißt, mit anderen Worten, wenn dieses Stück auf dem Programm steht und ich das jetzt einem Zahlenpublikum vorspiele, muss ich imstande sein, diese Emotionen auf Knopfdruck abzurufen. Für Schauspieler noch schlimmer. Überleg mal, du bist abends engagiert, dass du irgendwie in Romeo und Julia eine von den beiden Hauptrollen spielst und hast dich aber am Nachmittag fürchterlich gestritten mit deiner Liebsten oder deinem Liebsten und du bist so richtig überhaupt nicht in Verliebtseinstimmung. Aber abends stehst du auf der Bühne und spielst Romeo oder Julia. Da kannst du auch nicht vor dich hinmurren und sagen, ich bin heute nicht verliebt. Sondern du musst imstande sein, dass du diese Emotion aufrufst. Und wie macht man das? Ja, mit einer Technik. Und da gibt es zwei große Schulen, Strasberg und Stanislavski. Ich deute das hier nur ganz kurz an. Das eine geht mehr wirklich über so einen technischen Zugang, also darüber, dass man zum Beispiel bestimmte Körperhaltungen einnimmt, bestimmte Sachen mit der Muskulatur macht, bestimmte Mimik, Geste, ganz große Rolle spielen die Augen. Du kennst vielleicht auch aus dem NLP diese Übung, zieh die Augenbrauen nach oben und werde aggressiv. Oder merkst, das geht nicht, mit hochgezogenen Augenbrauen kannst du nicht aggressiv werden. Das ist der eine Ansatz, der geht über den Körper. Da hat auch Frau Birkenbiel lustige Sachen mitgemacht in Führungskräftetrainings, wo sie dann manchmal eine Führungskraft gebeten hat, bitte knien Sie sich vor Ihren Mitarbeiter und machen Sie den zur Sau. Und man merkt, ups, das geht aber nur ganz schwer aus der Position. Und der andere Ansatz ist der, dass ich über innere Bilder gehe, über sehr häufig über Referenzerfahrungen aus meiner Biografie. Also ich überlege mir halt bestimmte Erinnerungen, wo ich in einer bestimmten Stimmung war, wo mir so zumute war und ich aktiviere das über NLP, würde sagen, eine Vakuumtrance. Und dann komme ich in die Emotion rein. Das heißt, an dieser Stelle gibt es natürlich Techniken dafür, genauso wie es auch Meditationstechniken gibt. Das heißt, es gibt im Grunde für alles Techniken. Es gibt Techniken, wie man Gefühle bekommt. Es gibt Techniken, wie man spirituelle Zustände bekommt. Es gibt Techniken, wie man denken lernt. Auch das gehört mit rein. Das heißt, es gibt null Konflikt zwischen diesen Arten. Und mein Verdacht auch bei diesem Modeling ist halt, bei diesem Problemmodeling, könnte sein, dass es einen Teil der Menschen gibt, die, indem sie ihrem Herzen, ihrer Intuition, ihrem Gefühl folgen, wunderbar in einer glücklichen Beziehung landen. Und vielleicht ein anderer Teil der Menschheit, vielleicht sogar der größere Teil der Menschheit, bei denen klappt das nicht. Die brauchen was anderes. Und dann kommen schockierende Sätze raus. Genauso wie ich vorhin meinte, an dem Putin-Beispiel, was wäre dir lieber, wenn Putin ein emotionaler oder ein rationaler Akteur wäre? Was wäre dir lieber beim Piloten, beim Chirurgen, bei sonstigen Leuten? Sei doch zumindest die Frage gestattet, ob Emotion und Liebe wirklich das Einzige ist, worauf eine glückliche Beziehung gründen kann. Ich meine, hallo, im Psychografiemodell gibt es drei Ecken, gibt es drei Bereiche. Wie wäre es mit einer Beziehung, die auf Vernunft gründet? Eine Vernunftehe oder eine Beziehung, die auf Verantwortung gründet, eine Verantwortungsgemeinschaft. Und ich mache es noch schlimmer, indem ich jetzt mal wirklich das Psychografie-Dreieck rumgehe und sage, wie wäre es mit einer Beziehung, die sich in Emotionen stürzt, in Leidenschaft und dabei auf Verantwortung verzichtet. Also verantwortungslose Leidenschaft. Wie wäre es eine Beziehung, die im Gegensatz dazu sich zu einer Verantwortung bekennt, selbst wenn diese eigentlich unvernünftig ist? Und wie wäre es mit einer Beziehung, die auf Vernunft gründet, obwohl das Herz nicht dabei ist? Und du merkst, diese Sätze sind außerordentlich provokativ. Und das liegt ein bisschen daran, dass wir, ich habe es gesagt mehrmals und ich sage es nochmal, in meiner Welt gibt es zwischen diesen Qualitäten keinen Wertunterschied. Ich halte sie alle für gleichermaßen wichtig. Und mein Traum wäre eine Welt und ein Leben, wo das in Balance ist. Aber aufgrund der Geschichte der letzten 500 Jahre, die zu einer leichten Überbetonung des Verstandes geführt haben, haben wir halt gerade eine Pendelbewegung, die in die andere Richtung geht. Das heißt, jetzt wird halt gerade ein bisschen Gefühl und Herz überbetont. Und deswegen gibt es Leute, die im Brustton der Überzeugung so Sätze sagen wie, ja du, ich kann dir das jetzt nicht rational begründen, aber es fühlt sich richtig an, von daher mache ich das. Und alle anderen nicken wissend und strahlen und sagen, ja, ja, folge deinem Herzen, der Verstand weiß nicht alles. Wie schräg würde der andere Satz klingen, wenn du sagst, es fühlt sich komplett verkehrt an, aber es ist das rational richtige Ergebnis, also mache ich's. Ich folge meinem Verstand, auch wenn mein Herz Stopp ruft. Da wird dich jeder warnen. Nein, tu's nicht, handle nicht gegen dein Herz. Wieso eigentlich nicht? Also, was würdest du von dem Piloten halten, bei dem irgendwelche Lämpchen im Cockpit und irgendwelche Checklisten sagen, bitte nicht fliegen, hier gibt's Fehler. Der sagt, ach Gott, ich habe aber ein gutes Gefühl. Würdest du gerne im Flugzeug sitzen oder wärst dir in dem Fall lieber, er würde der kalten Logik, dem kalten Verstand folgen und nicht seinem Gefühl, ja, wird schon alles in Ordnung sein. Also, wir haben im Augenblick eine gewisse Tendenz, das Herz, die Quanten, die Esoterik, die Energie, das sanfte Schaukeln des Ungefähren so ein bisschen über die anderen beiden Bereiche zu stellen. Und vielleicht ist es auch ein Grund, warum ich so mit Leidenschaft NLP mache, weil NLP ist, auch das habe ich schon gesagt, ich sage es nochmal, die Methode des Erkenntnisbereichs. Und ich bin ja immer auf der Seite der Schwachen und Entrechteten, immer auf der Seite der Minderheit und von daher bin ich im Augenblick sehr gut auf der Seite des Verstands. Ich meine, ich habe es ja auch schon erwähnt, ich bin Musiker von Hause aus. Das heißt, ich weiß auch, wie es mit Emotionen geht, weil sonst wäre ich ein schlechter Musiker. Ich liebe Literatur, ich liebe Kunst. Ich liebe so viele Sachen, die rational nicht komplett beschreibbar sind. Wobei man auch da übrigens sehr aufpassen muss, weil gar so schwach ist Ratio wirklich nicht. Und immer mehr Dinge, von denen es lange Zeit hieß, dass man sie nicht erklären kann, dass man sie intuitiv erfassen muss, werden so ganz langsam Stück für Stück doch rational erklärt. Und wieder bin ich beim Modeling, weil das war ja das, womit Band Longrinder damals aufgetreten sind. In den 70er Jahren hieß es ja auch bei vielen Sachen, die so Magier wie Fritz Perls, Virginia Satir, Milton Erickson gemacht haben, hieß es ja auch, das kannst du nicht rational beschreiben, das musste fühlen, das musste immer haschen, das musste, um nochmal meinen Lehrer von der Hochschule zu zitieren, das musst du im Urin haben, das, wenn du es nicht fühlst, wirst du es nicht erhaschen. Und Ben Longrinder meinten, oh, lassen wir mal drauf ankommen, vielleicht schaffen wir es doch. Und dann kommt halt Grinder daher mit seiner linguistischen Ausbildung, mit der Transformationsgrammatik und mit dem Anspruch, wir beschreiben jetzt mal wirklich rational, glasklar, eiskalt verstandesgemäß, beschreiben wir bestimmte Strukturen und Prozesse, die zu Ergebnissen führen, von denen man bis dahin sagte, das ist Magie. Und drum nannten die ihr erstes Buch die Struktur der Magie. Das bezieht sich auf einen Spruch von Arthur C. Clarke, einem Science-Fiction-Autor, der mal den berühmten Satz meinte, jede hoch genug entwickelte Technik wird Uneingeweihten wie Magie erscheinen. Und deswegen nannten Band Longrinder ihr erstes Buch die Struktur der Magie. Weil sie halt der Meinung waren, es gibt eine Struktur, es gibt eine Technik dahinter. Und es ist möglich, die zu beschreiben. Also du merkst Erkenntnislogik, die sagen, es gibt eine Struktur, es gibt eine Technik. Und es ist möglich, sie zu erkennen. Und wenn wir sie erkennen, jetzt geht es in den nächsten Bereich, können wir danach handeln. Mit anderen Worten, Eigentlich war der Anfang von Bandler und Grinder genau derselbe, nur einige Jahrzehnte früher, als mein Anfang. Weil auch die hatten einfach schlechte Lehrer. Die waren auch konfrontiert mit Leuten, die es konnten, die es aber nicht lehren konnten. Also du merkst, ein bisschen stimmt der Satz, wer es kann, macht's, wer es nicht kann, lehrt's. Stimmt nicht ganz, weil die konnten's, aber sie konnten's nicht lehren. Ach naja, wie man's betrachtet, betrachtet man's wieder irgendwie andersrum. Was habe ich denn noch auf meiner Liste? Genau, im Grunde bin ich eigentlich durch. Also, sollte das ein Podcast unter 60 Minuten werden, das habe ich ja noch nie geschafft, aber warum nicht auch mal was Neues? Nochmal zurück, wie ich diesen Newsletter anpacke. Also mit diesem Newsletter, ist ja ein Making-of des Newsletters, habe ich ja wirklich ein Wagnis eingegangen, dass ich mir gedacht habe, ich lege den auf 6 Wochen an, wobei jetzt wären es schon mindestens 7 Wochen, weil ich merke, es ist doch mehr, was ich vermitteln möchte, als in 6 Newsletter reinpasst. Und es sollte ja auch nicht jeder gleich immer ein ganzes Buch werden. Also sagen wir mal so 6, 7, 8 Wochen wird diese Serie gehen. Und ich habe den ersten geschrieben, jetzt am Samstag, wo ich die Frage aufgeworfen habe, kann man NLP machen und trotzdem glückliche Beziehungen haben? Also glückliche Beziehungen trotz NLP und wie ist der Weg dahin? Und ich habe um Feedback gebeten und ich wurde überschüttet mit Feedback, worüber ich auch sehr froh und sehr dankbar bin, weil es mich anregt, zum Beispiel zu diesem Podcast hier. Und die Frage war, gibt es überhaupt erstmal einen Zusammenhang? Das ist ja die erste Frage. Gibt es überhaupt einen Zusammenhang zwischen NLP und guten Beziehungen? Also mein Eindruck ist, es gibt im NLP einen Tick mehr Singles, als es da eigentlich geben sollte. Aber ich habe versucht zu recherchieren. Ich kam nicht weiter, weil du kriegst zwar die Gesamtzahl der Single in Deutschland, aber da wird noch nicht mal definiert, ab welchem Jahr das überhaupt. Also es ist quasi ab 0. Lebensjahr, ab 16, ab 18, ab 20 geht es bis 60, 80, 100. Dann müsste man eigentlich unterscheiden nach Bildungsstand, nach Wohnort. Also es ist sehr schwierig, dass man sagt, wie wäre eigentlich die zu erwartende Singlequote in NLP-Ausbildungen. Aber ich behaupte mal ganz keck, drunter liegt sie nicht, sie liegt eher drüber. Und das heißt, die erste Frage ist, gibt es überhaupt einen Zusammenhang? Das ist dieser wissenschaftliche, ja, NLP ist Wissenschaft, NLP gehört zum Erkenntnisbereich, dieser wissenschaftliche Ansatz zu sagen, eine Art Wissenschaft zu betreiben ist, ich beobachte die Welt, WAKOK, dann mache ich ein Modell, Modeling, mit dem ich diese Beobachtung erkläre. In dem Modell mache ich dann Vorhersagen, das ist jetzt wieder Handlungsbereich Zukunft, also ich mache was und dann beobachte ich wieder, ob diese Vorhersagen eintreffen. Wenn ich merke, hui, ich kann mit meinem Modell zutreffende Vorhersagen treffen, dann scheint mein Modell ein brauchbares Modell zu sein. Wenn ich mit meinem Modell ständig Vorhersagen treffe, die nie eintreffen, dann taugt mein Modell halt nichts. Das ist Modeling. Und so ein Modell hat niemals den Anspruch, die Wahrheit zu sein. Es ist halt eine Landkarte, es ist ein Modell. Und das ist halt die Idee von Modeling, dass ich Dinge beschreibe in einem Modell, die ich sonst vielleicht nicht gesehen hätte. Das macht uns Menschen zu der wahrscheinlich überlegenen Spezies auf diesem Planeten, dass wir halt Landkarten bilden, dass wir Modelle bilden, die in Informationen enthalten sind, die man sonst nicht gesehen hat. Ich bringe dir mal ein ganz einfaches Beispiel dafür. Angenommen, du willst renovieren, du stehst vor einer Wand in einem Gebäude und du willst in diese Wand Löcher bohren, aus irgendwelchen Gründen. Und ich biete dir eine Karte an, wo die Stromleitungen eingezeichnet sind. Wäre dir die was wert? Wäre sie dir dein Leben wert, könnte sein, dass sie für dein Leben einen großen Unterschied machen. Das heißt, diese Karte würde dir etwas verraten, was da ist, was du aber nicht siehst, was du aber, wenn deine Bohrmaschine drauf trifft, es spüren würdest. Solche Landkarten machen wir Menschen. Also wir Menschen haben es drauf, dass wir Landkarten verwenden, die uns helfen, das, was wir in unseren Sinnen wahrnehmen, zu ergänzen um weitere Informationen, um Muster, um Zusammenhänge, um Vorhersagen in die Zukunft. Und das machen wir schon seit ein paar tausend Jahren. Wir werden es auch noch weitere tausende von Jahren machen. Wir werden da immer besser werden. Und wenn jetzt Leute sagen, eine gute Beziehung gründet auf Liebe, auf Emotion, auf Herz. Und ich stelle fest, der Satz klingt so plausibel. So nach dem Motto, jedes Problem hat eine Antwort, die ist simpel, naheliegend und falsch. Vielleicht ist es die. Aber bei einigen Leuten klappt das nicht. Dann ist doch die Frage, kann ich es anders erklären? Kann ich ein Erklärungsmodell finden, in dem ich zutreffendere Voraussagen treffe? Weil ich kenne zu viele Menschen, die haben wirklich, die haben aus ganzem Herzen versucht, ihrem Herzen zu folgen und es kam doch keine glückliche Beziehung raus. Und denen dann zu sagen, ja, du bist deinem Herzen nicht wirklich gefolgt, das ist mir zu billig als Antwort, da will ich es anders machen. Und drum ist ja das Tolle jetzt, NLP-Stand 2022, wir müssen ja nicht bei Null anfangen, wir haben ja bereits Landkartenvorlagen, auf die wir uns beziehen können. Und in meinem Fall sind das die Ebene des NLP, Psychografie und Spiral Dynamics, die werden auch alle drei zum Einsatz kommen. Und ich habe halt mal angefangen mit Psychografie und überlegt, wenn es da drei psychografische Bereiche gibt und wenn es drei psychografische Typen gibt, wie kommen die denn zusammen? Und dann war die erste Beobachtung, da steht jetzt im nächsten Newsletter, ich greife da mal ganz kurz voraus, wenn es, ich mache es mal simpel, zwei Geschlechter gibt, ich tue mal so, als wäre das so, ich glaube auch, das ist im Großen und Ganzen so, also Mann und Frau und es gibt drei psychografische Typen, dann gibt es sechs Einheiten, Beziehungstyp Mann, Erkenntnistyp Mann, Handlungstyp Mann. Wenn wir jetzt daraus ein Pärchen bilden, wir machen es mal ganz simpel mit einer Frau und einem Mann, dann gibt es 9 Kombinationen. Weil zu der Beziehungstyp Frau kann ich einen Beziehungstyp Mann, einen Erkenntnistyp Mann und einen Handlungstyp Mann kombinieren. Das wäre die Erwartung, wenn es zufällig verteilt ist. Dann gucke ich in die Welt und stelle fest, ups, ist überhaupt nicht so. Von diesen 9 Kombinationen kommen 3 praktisch gar nicht vor. 3 weitere kommen sehr selten vor und die restlichen 3 füllen ungefähr 80% des Feldes auf. Also irgendwie stelle ich da schon mal fest, da ist was Besonderes. Und so eine Beobachtung bringt mich dazu, ein Modell zu bauen, bringt mich dazu, eine Landkarte zu bauen. Also stelle ich fest, guck mal, die Beziehungen, die funktionieren, bestehen aus bestimmten Kombinationen von psychografischen Typen. Ich verrate jetzt nicht welche, da steht im nächsten Newsletter drin. Nee, da stand schon im letzten Newsletter drin. Und dann stelle ich fest, wenn, na gut, eine Sache verrate ich dir, es sind 2 verschiedene Typen. Also in der Psychografie gesellt sich gleich und gleich nicht gerne. Und dann stelle ich fest, dass die Beziehung von den beiden im dritten Bereich beginnt. Das heißt, als Beispiel, wenn ein Erkenntnistyp und ein Handlungstyp zusammenkommen, dann startet deren Beziehung im Beziehungsbereich. Also die Verschmelzung, Gefühl, Emotion, Herz, Mondenschein, Nachtigallen, tiefe Blicke, sowas in der Richtung. Ist schon schön. Wenn 2 andere Typen zusammenkommen, startet deren Beziehung nicht in dem Bereich, sondern dann kommt entweder eine Beziehung raus, die auf Vernunft gründet oder auf Verantwortung. Und die beiden haben dann das Problem, dass sie eine Beziehung führen, die sich in der gegenwärtigen, ich sag mal, Presse, die Beziehungen so haben, falsch anfühlt. Also so, als ob das jetzt was Minderwertiges wäre oder sich eigentlich nicht gehört. Wie? Ihr führt eine Verstandesehe. Ist ja schrecklich. Fehlt euch denn da nichts? Nein, wir sind glücklich. Also es ist provokativ, oder? Zu sagen, wir haben eine Beziehung, die gründet auf Vernunft und wir finden das ganz toll. Nur danke, uns fehlt nichts, alles gut. Ich meine, hallo, wenn du 2 Leute triffst und die sagen, ah, unsere Beziehung ist nur gefüllt von Leidenschaft, von Herz, von Emotion, von Passion, von Trieb, von wow, Herz und Hitze und alles das und gar kein Verstand und gar keine Verantwortung und keine Ratio und keine Zukunft, pure leidenschaftliche Gegenwart, dann würden ganz viele Menschen sagen, oh, toll, traumhaft, ich beneide euch so. Warum nicht bei einer Beziehung, die rein auf Ratio gründet? Warum nicht eine Beziehung, die rein auf der Verantwortung gründet? Zu sagen, es ist nicht Liebe, was uns verbindet und es ist wahrscheinlich auch unvernünftig, dass wir zusammen sind, aber wir haben einfach gemeinsam was vor. Wir sind ein Power-Couple und wir wollen Großes schaffen in der Welt und deswegen, auch wenn es quasi gegen jede Vernunft spricht, haben wir uns zusammengefunden und wir packen das Ganze gemeinsam an. Das wäre so die Sätze für eine Beziehung im Handlungsbereich. Okay, das ist so ein bisschen die Idee von der Newsletter-Reihe über glückliche Beziehungen. Ich möchte damit im ersten Teil eine Lanze brechen dafür, dass es verschiedene Qualitäten gibt, dass die Qualitäten gleichwertig sind. Und dass man in jedem von den 3 Bereichen eine glückliche Beziehung aufbauen kann. Und auf die hat auch das Bild weiten. Und dann aber auch rausarbeiten, dass es natürlich schon jetzt einen Einfluss vom NLP gibt, dass NLP möglicherweise, zwar auf eine raffinierte Art, an die du jetzt vielleicht nicht denkst, ich werde das im übernächsten Newsletter aufdecken, eine bestimmte Neigung verstärkt, die Beziehung im falschen Bereich zu suchen. Das werden wir noch aufdecken. Und dann werden wir noch uns angucken, Spiral Dynamics, und auch da schauen, wie würde man eine Beziehung gründen auf der blauen Stufe, auf der orangen Stufe und auf der grünen Stufe? Und wie unterscheiden sich die in der Ausführung und auch in der Presse, die sie heutzutage bekommen? Ich habe noch eine Sache nicht gesagt. Das ist die Sache mit dem Sex. Das muss natürlich jetzt noch kommen. Warum ist Modeling eigentlich wie Sex? Ich fange mal so rum an. Wenn ich dich fragen würde, warum willst du eigentlich eine Beziehung? Warum willst du eine glückliche Beziehung? Zähl mal deine Gründe auf für eine Beziehung. Und unter den ersten dreien fehlt Kinder kriegen, Nachwuchs zeugen. Dann würde ich sagen, ups, ich glaube, du hast ein Problem. Nicht, weil du unbedingt Kinder kriegen solltest, sondern, also jetzt mal ganz kurz die Perspektive von Mutter Natur eingenommen, ist so, die Natur hat schon so ein ganz bestimmtes Interesse, warum wir Beziehungen eingehen sollen. Und zwar geht es da um Arterhaltung, da geht es um Nachwuchs. Das heißt, der natürliche Grund für eine Beziehung ist es, Kinder zu kriegen. Und das ist, was die Natur dir da in gewisser Weise diktiert. Jetzt ist aber so, dass zu uns Menschen ja gehört, dass wir nicht Opfer oder Diener der Natur sind. Also wir müssen nicht machen, was die Natur uns sagt, sondern im Gegenteil, Evolution besteht zum großen Teil darin, dass wir andere Wege gefunden haben. Also die Natur sagt irgendwann, jetzt wird es dunkel und wir machen das Licht an. Die Natur sagt irgendwann, jetzt wird es kalt und wir machen die Heizung an, also hoffentlich auch diesen Winter noch. Die Natur sagt irgendwann, wenn ihr eine Beziehung eingeht, sollt ihr Kinder kriegen und wir verhüten. Das heißt, wir haben natürlich schon gelernt, mit der Natur zu verhandeln. Aber es wäre natürlich auch gut, wenn man mit der Natur verhandelt, dass man den Verhandlungspartner kennt. Also wie Gunter Schmidt immer so sagt, die Vertragsbedingungen des Gegenüber auch kennt. Und da geht es natürlich jetzt, was Beziehungen angeht, sehr darum, dass es die Idee davon ist, dass wir uns genetisch verbinden. Also, dass ein Mensch seine genetische Information in einen anderen Menschen hineintransferiert und innerhalb dieses anderen Menschen das dann kombiniert wird mit der Geninformation dieses zweiten Menschen und daraus die Kombination dieser beiden genetischen Informationen etwas Drittes ergibt, einen neuen Menschen, der aus diesen beiden Informationen zusammengebastelt wird. Das nennt man Sex, das nennt man Arterhaltung, das ist die Idee von Beziehungen und das ist die Informationsweitergabe über die Generationen, die im Rahmen der Evolution gut klappt, die aber langsam ist. Und drum können wir Menschen auch was Zweites, und es sieht so aus, als würden das richtig gut nur wir können. Und da hat Richard Dawkins, analog zu dem Wort Gene, vorgeschlagen, wir können auch unsere Meme weitergeben. Er hat das aus einem griechischen Wort, was nachmachen, imitieren bedeutet, Meme abgeleitet. Und er sagt, das sind so bestimmte Gedanken, Mind, Futzelchen, Fitzelchen, Puzzlestücke, die können wir weitergeben. Also inzwischen ist ja Internet-Meme, soweit ist ja ein feststehender Begriff. Das heißt, Modeling, voneinander lernen, wäre die Einladung, lass uns nicht unsere Gene kombinieren, lass uns unsere Meme kombinieren. Und von daher ist es wie Sex, nur in einem anderen Zeitrahmen. Und im Gegensatz zum Sex kann man es wesentlich häufiger machen, länger, und es ist mindestens so befriedigend. Das ist die Begründung, warum Modeling am Ende wie Sex ist. Und es kommt auch schönes Neues dabei raus. Man muss nicht auf die nächste Generation warten. Das war's dazu. Das war so ein kleiner Einblick, wie meine Hintergrundgedanken sind zu der Newsletter-Serie Glückliche Beziehungen trotz NLP. Um es nochmal ganz klar zu sagen, ich weiß die Antwort noch nicht auf die Frage. Ich habe den Verdacht, es gibt einen Zusammenhang. Ich habe den Verdacht, dass NLP etwas macht mit der Fähigkeit, Beziehungen einzugehen. Ich habe den Verdacht, dass es erstmal nichts Gutes macht. Mit erstmal meine ich, dass man es, glaube ich, so drehen kann, dass es dann schon was Gutes macht. Ich möchte zusammen mit dir und mit den anderen Newsletter-Lesern rausfinden, was macht's? Ich habe dazu ein bisschen vorgearbeitet, ich habe schon ein paar Verdachtsmomente. Und ich will schauen, ob wir das Ganze hacken können, dass wir es überlisten und trotz NLP glückliche Beziehungen führen. Ich schätze mal, das Ergebnis wird nicht in 6 bis 8 Wochen vorliegen. Also würde mich wundern, wenn alle knapp 2000 Newsletter-Empfänger am Ende dieser Newsletterei eine glückliche Beziehung haben. Aber wir sehen uns ja öfter, wir lesen öfter voneinander. Ich sehe viele Leute hier auch im Rahmen der NLP-Ausbildung. Ich kann ja mal Bescheid geben in einem halben Jahr bis Jahr, ob der Anteil der Singles in der NLP-Ausbildung in der Jablonski-Straße und auf Zoom signifikant gesunken ist und ob es dann vielleicht ganz viele memetische und vielleicht sogar einige genetische Verbindungen zwischen NLPlern gab, sodass NLP auch in die nächste Generation... Ach Gott, ich glaube, ich verquatsche mich jetzt gerade hier und rede mich im Kopf und Kragen. Ich höre auf an der Stelle. Ich gebe dir nochmal den Tipp, wenn du mehr darüber wissen willst, über diese Idee von Memetik und wie wir mit Modeling den Mempool hacken und das weitergeben. Dazu gibt es ein langes Video von mir auf meinem YouTube-Kanal. Das ist Modeling und der verborgene Schatz des NLP. Das kannst du dir dazu angucken. Ansonsten, jeden Samstag im Newsletter geht es im Augenblick um das Thema glückliche Beziehungen. Und mit diesem Podcast im Ohr wirst du da nochmal einiges wiedererkennen und vertieft wahrnehmen können. Und deswegen freue ich mich, wenn du mit mir gemeinsam dich auf diese Forschungsreise begibst, um herauszufinden, wie können wir es anstellen, gleichzeitig NLP zu machen, voller Leidenschaft im Erkenntnisbereich und trotzdem, welcher psychografische Typ wir auch immer sind, eine glückliche Beziehung, auf welcher Grundlage auch immer, Liebe, Vernunft oder Verantwortung, zu führen. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.